Hallo alle zusammen. Bevor ihr gleich nochmal eine Begrüßung von uns beiden bekommt, hier eine Sache vorab. Weil es die erste Folge im Jahr 2020 ist, wünschen wir euch allen ein frohes neues Jahr.
Frohes Neues und viel Spaß.
Ja, viel Spaß. Herzlich willkommen bei Backpacker Trail, dem Reisepodcast von Backpackern für Backpacker und für alle, die es mal werden wollen. Wir reden heute wieder über Thailand. Das ist der zweite Teil von unserer kleinen Zwei-Folgen-Serie über Thailand. Und entsprechend sitzen wir wieder gegenüber Fabian.
Hi.
Und wir verzichten auf die Vorstellung, weil wir kennen ja jetzt Fabian schon. Genau, ja. Ich würde allerdings noch mal kurz zusammenfassen, was in der letzten Folge schon passiert ist. Und zwar haben wir darüber geredet, wie Fabian in Thailand angekommen ist, ein bisschen über die Reiseplanung. Wir hatten da eine schöne Anekdote mit einem Mönch an einem Flughafen, so als Callback. Und dann haben wir über Bangkok und Chiang Mai geredet und die Nachtzugfahrt zwischen diesen beiden Städten. Und entsprechend knüpfen wir da heute an und reden über den zweiten Teil von Fabians Reise. Und du hast beim letzten Mal schon angekündigt, dass du anfangen möchtest mit einem kleinen Exkurs über deinen Ausflug nach Pai.
Genau, in Pai war ich dann 3 Nächte. Und Pai ist, wenn ihr aus Bangkok kommt und nach Chiang Mai sozusagen flüchtet und es ein bisschen ruhiger wird, aber euch das immer noch nicht reicht, dann empfehle ich euch Pai. Das ist ein ganz kleines Dorf im Gebirge. Wenn ihr dann noch ein Stückchen weiterfahrt, dann kommt ihr sogar an die Grenze nach Myanmar. Und was man dort machen kann, in Chiang Mai, da gibt es eine Rollervermietung. Die bietet an, dass ihr euch dort einen Roller mietet, ihnen euer Gepäck anvertraut und sie fahren euer Gepäck nach Pai und ihr könnt die 130 Kilometer mit dem Roller nach Pai fahren. Was wir machen wollten, was leider nicht geklappt hat, haben wir dann aber auf dem Rückweg nachgeholt. Ah, ja, es gab nämlich keine Roller mehr. Deswegen da wieder, fangen wir direkt mit dem Tipp an, geht da rechtzeitig hin. Also gegen morgen, weil gegen Mittag sind da alle Roller weg. Die sind dann alle schon unterwegs Richtung Pai. Und das haben wir dann da besser gemacht. In Pai haben wir das einen Tag vorher, haben wir schon uns die Roller reserviert. Und genau bei der Abreise. Genau zu Pai gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Das muss man sich einfach anschauen. Also Pai, dort gibt es, ich meine Erdbeerfelder sogar. Erdbeerfelder, viele Reisfelder. Ah. Ich war da jetzt in der Trockenzeit, dementsprechend kein Reis, wurde da kein Reis angebaut. Aber ja, sehr, sehr schön, sehr, sehr ruhig. Und da gibt es die sogenannte Walking Street. Das ist so diese, ich will sie jetzt nicht Hauptverkehrsstraße nennen, aber dort sammelt sich alles. Dort findet alles statt, dort kommen alle Touris an, da sind die Rollervermietungen, gibt es das meiste Streetfood. Und diese Walking Street verwandelt sich gegen Abend, wenn es dunkel wird, verwandelt die sich wirklich in eine reine Walking Street. Da fährt kein Roller mehr durch, kein Auto, kein gar nichts. Sprich, da werden alle Stände, also bauen alle ihre Stände auf, da gibt es alles Mögliche zu probieren, Streetfood, Säfte. Die Kotzfrucht heißt die, glaube ich, die ist unfassbar.
Durian.
Unfassbar stinkt, die wird euch in Thailand einige Male über den Weg laufen.
Gibt es in Thailand auch diese Schilder, wo Durian-Verbote drauf ausgesprochen
werden? Ja, sehr cool. In Bussen und so, also Transportmitteln. Ja. Und auch manche Einkaufszentren haben das. Genau.
Also kleiner Background dazu, das ist für die, die es nicht kennen, das ist eine Frucht, Durian. Die ist auch gut essbar, ist auch ganz lecker. Ich habe mal eine gegessen, aber die stinkt unfassbar eklig. Also wenn man das Ding aufmacht, dann füllt sich der Raum sofort mit so einem Aroma, was einem wirklich einfach induziert so einen Würgereiz.
Ja.
Und deswegen ist an öffentlichen Orten meistens Durian-Essen verboten. Also so wie wir hier Nicht-Rauchen-Schilder kennen, gibt es da nicht Durian-Schilder.
Ja,
das ist ein Bild von der Durian drauf so, durchgestrichen.
Vor allem in so in Transportmitteln, wie du sagst, Bussen und Zügen und so. Da hängt das ganz, ganz oft. Das war es eigentlich schon zu Pai. Also wirklich ein sehr kleines, es gilt so als Hippie-Dorf, sehr, sehr beschaulich, sehr klein und wirklich, es ist so ruhig. Und du kannst da auch wirklich einfach mal, wir hatten ein Hostel mit Pool, kannst da einfach mal wirklich einen ganzen Mittag am Pool verbringen und guten Gewissens und einfach mal diesem Bangkok-Trubel entfliehen.
Das heißt, es ist auch nicht so touristisch?
Doch, es ist nur touristisch.
Also es ist ruhig touristisch.
Aber genau, es ist ruhig. Also abends öffnen da dann auch Bars, da gibt es dann Live-Musik. von Einheimischen. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt, aber es ist ja oft so, dass sie dann kein Englisch sprechen, trotzdem aber diese ganzen Hits singen, ich nenne es jetzt mal 80er, würde ich mir jetzt mal kategorisieren, aber einfach irgendeinen dahergewürfelten Text,
Ja, da wird viel mit
zusammengewürfelten
Karaoke
Text.
gearbeitet und
Bitte?
da wird generell viel mit Karaoke
Ja,
gearbeitet in den
genau,
Bars, ne?
ja. Genau, so viel eigentlich schon zu Pai. Dann ging es für mich zurück nach Chiang Mai für ungeplant eine Nacht. Da gab es keine Bustickets mehr. Da auch immer früh um Tickets kümmern. Mein guter Ratgeber, bin ich nach Chiang Rai gefahren. Und da noch ganz kurz dazu. Ich habe im Vorfeld drei Flüge gebucht. Das war der Hinflug nach Bangkok, von Frankfurt nach Bangkok, der Rückflug von Bangkok nach Frankfurt und der Flug von Chiang Rai nach Phuket. Was ich im Nachhinein bereue, weil dadurch, dass der Flug einfach zeitlich schon feststeht, bist du einfach wahnsinnig unflexibel. Also du musst dich einfach an diesen Flug halten, außer du buchst ihn für entsprechende Gebühren um. Dementsprechend, klar, wenn ihr auf Sicherheit bedacht seid, könnt ihr es gerne tun. Ich würde es so nicht nochmal machen, weil es einfach wahnsinnig unflexibel ist. Zu Chiang Rai will ich eigentlich gar nicht so viel sagen. Da gibt es einen Tempel, der wurde von einem Künstler errichtet, auch rein für die Touris. Es gibt einen vorgeschriebenen Weg, den du durch diesen Tempel laufen musst. Dort stehen Leute mit Megafon, die auf allen möglichen Sprachen, die sagen, dass du bitte nicht stehen bleiben sollst, sondern weiterlaufen sollst. Hat sich für mich nicht gelohnt.
Ja.
Das war's schon zu Chiang Rai.
Das klingt nicht so sympathisch,
Nee.
diese Stadt. Aber es hat bestimmt auch ihre schönen Ecken.
Das definitiv, ja.
Okay, dann weiter nach Phuket.
Genau, da bin ich dann mit dem Flugzeug nach Phuket geflogen. Das dauert, wie lange dauert das? Ein, 2 Stunden maximal. Wie so Malle. Wie so Malle-Flug.
Auch das Gefühl, also viele Partygäste, viele Backpacker
Nee,
oder
das nicht, nee.
auch Thais, die da irgendwie so ein.
Überwiegend, ja.
Ja, okay.
Also, das kommt dann immer aufs Gebiet drauf an, wie touristisch es ist. Ich da nochmal dazu, also während du in Pai oder generell im Süden überwiegend Europäer, Amerikaner, Australier, Neuseeländer, also triffst. Und also das ist so wirklich das meiste, was du antriffst, ist in Bangkok, also du wirst angeguckt. Ich wurde in der Bahn, war ich der einzige, ne, Nicht-Asiate. Ich weiß, einziger, ist es, darf man das? Das kann man sagen,
Ja,
oder?
wir dürfen das eh.
Ja?
Ja, ich denke schon.
Okay. Also ich war der Einzige, der nicht aus Asien stammt und ich wurde wirklich angeguckt. Also wenn man so, okay, wer ist das so? Ja, ist sonst nicht so, genau. Zu deiner Frage, ja.
Ja, das ist sowas, was man, weil das war jetzt auch von mir gar nicht so gemeint, dass ich es jetzt unrealistisch finde, Thais in einem Flugzeug zu sehen oder so. Aber es gibt diese klassischen Flüge, wo man dann wirklich quasi alleine ist mit Touristen, weil die Locals da eine bessere Art der Transportation haben, die halt einfach für Backpacker nicht so zugänglich ist, aufgrund der Sprachbarriere zum Beispiel. Oder weil das ein Ort ist, der so touristisch ist, dass man da nicht hingeht. So wie ja, man in der Stadt, in der man lebt, eben auch gewisse Sehenswürdigkeiten meidet, weil es da voll ist. Das hat man so ein bisschen potenziert in den meisten südostasiatischen Ländern, habe ich immer das Gefühl, weil man wirklich Orte hat, wo so viele Touristen sind, dass selbst die Touristen nicht so viel Spaß haben. Und da gibt es dann keinen Grund hinzufliegen in diese Region.
Ja, das ist dann im Süden öfter mal der Fall.
Ja.
Also, genau, da würde ich jetzt einfach anknüpfen. Ich bin in Phuket gelandet, da haben wir auch nur eine Nacht verbracht. Ja, Phuket ist bekannt, aber hat mir jetzt durch meine Recherche nicht viel gegeben. Genau, habe ich dann einfach nicht gemacht. Also, wir haben parallel eine Weltkarte offen, oder ich zumindest. Phuket liegt in der Andamanensee, das ist sozusagen die westliche Seite von Thailand. Also Thailand liegt einmal an der Andamansee, liegt westlich, und einmal im Golf von Thailand, das ist dann östlich. Genau, schwierig zu erklären, guckt euch einfach an. Genau, dann von Phuket ging es weiter, und zwar nach Koh Phi Phi. Ich glaube, viele sagen Koh Phi, aber ich habe mir sagen lassen, dass PH im Thailändischen einfach wie ein normales P gesprochen wird.
Wäre tatsächlich eine meiner Fragen gewesen jetzt.
Ja,
Ich weiß
genau.
es
Also
nicht.
wenn es jemand weiß, gerne. Wir haben eine Instagram-Page, schreibt uns da gerne, wenn es euch wichtig ist,
Ja,
wenn
macht
ich.
uns immer gerne auf Fehler aufmerksam.
Genau. Genau, dort ging es dann weiter. Das war auch ganz witzig. Da haben wir ein Hostel gebucht. Einen, den ich kennengelernt habe und ich. Also ein Kumpel. Und er hat mir dann gesagt, ja, ich habe gelesen, da ist heute wohl eine kleine Party. Dann kamen wir diesem Hostel immer näher und die Musik wurde immer lauter. Und dann kommen wir an unserem Hostel an und dann steigt da erstmal eine fette Poolparty. Also wirklich mit DJ, mit 1000 Menschen im Pool. Wahrscheinlich nicht mehr nur Wasser. alles möglich vermengt mit Alkohol und sonstigen Flüssigkeiten.
Deine Bowle.
Genau, und bei meinem Glück hatte ich dann genau das Zimmer an der Wand. Das heißt, genau das Bett an der Wand. Wir waren, glaube ich, in einem 8er oder sogar in einem 16er Zimmer. In diesem Hostel. Und mich und die Poolparty hat quasi nur eine dünne Wand getrennt, eine sehr dünne Wand. Genau, aber gegen Abend hat sie sich dann zum Strand verlagert. Du hast sie immer noch gehört, aber das ist dort normal. Also wenn ihr entspannen wollt, dann ist Koh Phi Phi die falsche Insel für euch. Gibt zwar auch schönere Ecken, aber da zahlt ihr noch ein bisschen mehr Geld, weil dann kommt ihr dementsprechend in Hotels unter. War auch eine sehr schöne Insel. Ich weiß gar nicht, ob es dort Autos gibt, weil es gibt nur kleine Gassen genau, es gibt zwei Strände, einmal die Nordseite, einmal die Südseite. Das ist so geteilt. Ein bisschen aus wie so eine, ein bisschen wie eine missglückte Lunge, die Insel. Ich kann sie dir mal zeigen.
Ah ja, stimmt, aber wirklich. Das ist eine sehr gute Beschreibung.
Ja.
Ja.
Genau. Ja, sehr schöne Insel. Viel mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen.
Aber
Also
das heißt,
viel.
das ist so ein Partydomizil, wo, oder ist man an den Stränden dann trotzdem auch ein bisschen schön in der Natur? Oder liegt man nur verkatert zwischen anderen Verkaterten?
Größtenteils das, ja.
Ja.
Es gibt, man muss ein bisschen laufen, dann kommt man an schöne Ecken. Die Gassen sind auch wirklich wunderschön. Und wenn man einfach die Seite wechselt, also auf die Südseite, von der Nordseite auf die Südseite, da ist halt der Pier. Da kommen halt die Boote an, das Schiffsverkehr, aber
Ja.
ja, da gibt es so diese klassische Schaukel an den Palmen, diesen Instagram-Fotospot. So,
Ja.
den gibt es da natürlich. Und diese Boote, also vor diesen Booten dann, wie heißen die denn? Diese Nussschalenboote, keine Ahnung, wie die heißen. Die heißen wahrscheinlich nicht so. Genau. Dann würde ich einfach mal weitergehen. Von dort aus, ich war mit Leuten unterwegs, die ich dort kennengelernt habe, sind wir weiter nach Krabi gefahren. Genau gesagt nach Ao Nang. Das war dann tatsächlich wirklich entspannend. Da gab es viele Hotels, viele Families auch. Und da gab es auch so einen kleinen, ich würde ihn jetzt mal so eine Rotlichtgasse nennen. Also Rotlicht nicht im Sinne von viel. Also es gibt jetzt nicht Prostitution oder Stripclubs oder so, aber es gab viele Bars klar, du bist durchgelaufen, da haben dir Damen oder wo man sich nicht ganz sicher waren, ob Damen oder nicht, sich versucht in ihre Bar reinzulocken, aber genau, das war dann sehr cool. Allzu viel gab es da dann auch nicht. Das war dann einfach nur so der gemeinsame Nenner, den wir gefunden haben, um gemeinsam so unsere Reise so abzuschließen, dadurch, dass wir
Ja.
verschiedene Abreisedaten haben und dann haben wir gesagt, komm, da gehen wir als letztes hin, das passt für uns alle ganz gut, wie wir dann weiterreisen wollen. Und genau, von Krabi aus ging es dann weiter nach Suratani. Genauer gesagt, ein bisschen außerhalb, weil ich da eine Fähre gebucht habe. Ich glaube, die hieß Sitran Ferry, wenn mich jetzt gerade nicht alles täuscht. Die ist deutlich außerhalb von Suratani. Und das ist nämlich jetzt genau diese Landstrecke, die wir zurücklegen zwischen der Andamansee und dem Golf von Mexiko. Krabi liegt nämlich noch in der Andamansee, westlich, auf der westlichen Seite dieses Landstreifens, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Und Suratani liegt dann auf der Golfseite. Genau, von dort aus bin ich dann weitergefahren nach Koh Phangan. Das ist mit der Fähre. Es hat auch relativ lange gedauert, weil ich eben diese bisschen falsche Fähre gebucht hatte. Ich nenne sie jetzt mal falsch. Einfach nicht die beste Wahl. War die günstigere Wahl, aber nicht die beste Wahl. Da gibt es die berühmte Full Moon Party. Kann ich euch leider auch nicht so viel berichten. Das könnte allerdings Fabio. Den kriegen wir bestimmt auch nochmal fürs Mikrofon. Genau, da habe ich dann auch hauptsächlich meine Zeit am Strand verbracht. Habe so kleine Märkte besucht. Bisschen was gegessen. Habe ich auch nur 4 Tage, 3 oder 4 Tage verbracht. Und dann ging es weiter nach Koh Tao. Und Koh Tao ist bekannt als das Taucherparadies.
Ja.
Da auch ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr euren Tauchschein machen wollt, ist Thailand ist eigentlich der perfekte Ort, weil das ist dieser, es gibt ja diese zwei verschiedenen, ich bin jetzt nicht, es gibt zwei verschiedene Tauchscheine. Die sind aber beide weltweit anerkannt, soweit ich weiß.
Ja, den Paddy gibt's.
Genau. Und
andere weiß ich gerade auch nicht.
Genau, die kann man dort beide machen. Dann gibt es auch deutsche Tauchschulen, die von Deutschen betrieben werden. Genau, da ich am Ende der Reise war, war ich dann leider zu geizig. Das hat dann nicht mehr ins Budget gepasst, weil das wären dann, glaube ich, umgerechnet doch um die, ich glaube, 200, 300 Euro gewesen.
So um den Dreh ist es meistens, glaube ich, ja.
Ja, ich möchte nichts Falsches sagen. Es ist günstig. Ich weiß nicht, was ein normaler Tauchschein kostet, aber es ist verhältnismäßig sehr günstig und er ist weltweit anerkannt. Genau, Koh Tao an sich auch eine sehr, sehr schöne Insel. Es gibt kaum Autos, es gibt Autos, aber kaum. Genau, und wunderschöne Strände, so eine kleine Strandpromenade mit Bars, Restaurants, da kann man sich überall hinsetzen, sich mal einen Drink gönnen, zu Abend essen, frühstücken. Eine wunderschöne kleine Insel, da habe ich dann auch meine letzten Tage im Süden verbracht. Genau, und da einfach auch nur entspannt.
So grundsätzlich eine ganz schöne Linie in deiner Reise, finde ich, dass es so von stressig zu entspannt langsam abflacht.
Ja, genau.
Also erst dieser Großstadtstress, dann ein bisschen Party und dann
Strand. Ja, genau. Also die Party habe ich gar nicht wirklich so mitgenommen. Ich war nicht in Thailand, um Party zu machen.
Ja.
Wobei
man kann ja teilweise dann nicht aus dem Weg gehen.
Ja, genau, genau. Also es war nicht unvermeidbar, aber es hat jetzt nicht viel Raum in meiner Reise eingenommen. Ja. Aber ich glaube, dass es sehr cool ist. Ich kann jetzt nur aus Erzählungen sprechen, aber es ist, glaube ich, sehr cool. Man muss immer ein bisschen aufpassen mit Thema gepanschtem Alkohol und so, weil was auch so ein Ding ist, dort werden gerne Eimer verkauft,
ja.
Diese kleinen Eimerchen. Ja, sollte man auch, glaube ich, vorsichtig sein. Habe ich jetzt, wie gesagt, keine negativen Erfahrungen gemacht. Genau, dann ging es mit dem Speedboot, mit der Speedfähre, das ist so eine Katamaranfähre. Für alle, Katamaran ist ja dieses, ne, mit diesen zwei, wie nennt man das? Wie heißt denn dieses Teil des Bootes? Heißt es Kiel? Kann das sein? Nee.
Ja, Kiel ist unten, glaube ich.
Kiel ist einfach unten.
Oder hinten, ja.
Ich weiß es nicht. Google-Katamaran.
Also die Katamarane haben diese so an der Seite. Es sieht aus, als würde das die ausbalancieren.
Ja, genau. Und das so eine Fähre war das. So eine Fähre war das. Und die war für eine Fähre sehr, sehr schnell. Da wurden auch viele Leute seekrank. Das ist so ein Ding in dieser Fähre, weil die so schnell ist und über die Wellen drüber peitscht. Genau. Und dann ging es zurück nach Surathani mit dem Flugzeug. Wieder zurück nach Bangkok. An den kleineren Flughafen, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, der ist, glaube ich, nach irgendjemand benannt, aber ist im Endeffekt auch nicht so wichtig. Genau, und in Bangkok habe ich dann, glaube ich, nochmal 3 Tage verbracht. Da habe ich mich dann in einem 4-Sterne-Hotel einquartiert, das hatte ich auch schon vor der Reise gebucht.
Ja, ja.
Das habe ich, oder waren es sogar 5? Nee, ich glaube, es waren 5. Es hat ein bisschen sich was kosten lassen, aber es habe ich mir dann irgendwie, habe ich mir so einfach so schön geredet, das habe ich mir jetzt verdient. Ich habe mich einen Monat lang habe ich mich in dieses Abenteuer gestürzt, alleine, habe mich gezwungen. Es war anstrengend, das habe ich jetzt verdient. So habe ich mir das schön geredet. Genau. Zu Bangkok vielleicht noch eine Sache, wenn du keine Zwischenfrage hast.
Nö.
Okay. Da gibt es noch ein Einkaufszentrum. Und das war, heißt das MBK Center. Und das fand ich sehr verrückt, weil das ist zum einen, du kommst rein und das ist ein ganz normales Einkaufszentrum. Hast du deine Stores, die du halt in Europa auch hast, einfach irgendwelche Klamotten liegen, das ist ein Levi's Store, das ist nicht irgendwelche, zum Beispiel was für mich interessant war, auch aufgrund meines Berufs waren so Kameraläden, so Sony Stores gab es da, Marken einfach. Und dann gab es wiederum aber auch einfach Etagen, die war wie ein Markt, also wie so ein, das ist für dich als Europäer ganz, ganz ungewohnt, weil wenn du in so ein Einkaufszentrum gehst, dann rechnest du ja nicht damit, dass dir jetzt irgendwie so fake. Also es gab wirklich, wirklich Etagen, da gab es an jedem Stand die gleichen Sachen. Da gab es fake irgendwie so Beats, Beats by Dre Boxen, so Musikboxen. Gab das, was halt gerade im Trend ist. Da gab es da immer. Und halt auch Technik. Dann gab es dann auch wirklich so einen Verschlag. Da war alles eng auf eng, da war dunkel, da kamen die Lichter gar nicht mehr richtig durch, weil die alles zugehängt haben mit ihren Tüchern und so. Da konntest du dann Fake-Klamotten kaufen. Also irgendwie, weiß nicht, lass es Balenciaga oder Gucci oder was auch immer sein. Da konntest du da alles kaufen für wenig Geld. Und das fand ich ganz verrückt, weil es sich einfach so gemischt hat. Das war so ein offizielles Einkaufszentrum mit einfach den Stores. Die es auch einfach so gibt, die man so aus Deutschland oder aus Europa kennt. Und dann auch einfach so ganz viel, auch Fake-Sachen.
Ja.
Das war eigentlich ganz verrückt. Weil es, ich weiß jetzt nicht, wie das dort geregelt ist. Legal wird es nicht sein, aber einfach wahrscheinlich geduldet.
Ja, tendenziell ist das wahrscheinlich einfach gar nicht geregelt.
Ja.
Du verkaufst da dann halt dein Zeug und das guckt sich niemand so ganz genau
Genau,
an.
einfach geduldet. Weil es gibt ja zum Beispiel, wer schon mal in Barcelona war, da gibt es ja auch so diese Meile, wo ganz viele Verkäufer sitzen und ihre Sonnenbrillen, ihre Badehosen von sämtlichen Marken verkaufen. Und sobald, da gibt es immer ein Zeichen untereinander und dann ziehen die einmal eine Schnur und werfen sich ihr Tuch sozusagen
Ja.
über den Rücken und zack sind sie weg. Und da sitzen
Wenn
die
die
fest
Polizei
in,
kommt.
genau,
Ja.
und dort sitzen die ja fest in
Ja.
einem Verkaufsraum, so in so einer Theke oder in so einem Geschäft. So, und das interessiert dort einfach keinen. Finde ich sehr interessant.
Ja, grundsätzlich ist das so ein Thema in Südostasien, oder also nicht nur, auch in im Oman war ich mal, da war das auch ein Riesending, so Malls. Diese Mall-Kultur, das sind so richtige Tempel des Kapitalismus, kann man sagen. Das hat man hier in Deutschland nicht, oder ich habe es überhaupt in Europa noch nie gesehen, dass man so gigantische Gebäudekomplexe hat mit sowohl diesen Markenstores als auch kompletten Etagen, die, wo es quasi Streetfood gibt, ja, im
Genau,
Haus.
das ist das MBK Center.
Ja,
Genau sowas.
genau, davon, das ist so ein Konzept, was man da öfter mal antrifft in den Großstädten. In Manila ist auch, glaube ich, die größte der Welt, wenn das noch aktuell ist. Ich war da damals drin, da stand dann überall Werbung, größte der Welt. Es waren irgendwie auch vier Gebäude und die waren alle größer als jedes Einkaufszentrum, was ich je gesehen habe in meinem Leben. Und das dann direkt mal vier. Das ist schon eine unglaublich lustige Erfahrung, wenn man in sowas mal reingeht. Also man sollte sich auch einen ganzen Tag Zeit nehmen, da sieht man einfach viel. Man erlebt sehr viel an einem Tag in so einem Einkaufszentrum.
Ja, kann ich zurückgeben, da kann man viel Zeit verbringen.
Ja.
Genau, viel mehr habe ich eigentlich so aus dem Stegreif gar nicht mehr zu erzählen.
Ich würde auf zwei Sachen dann ganz gerne noch zu sprechen kommen, nämlich einmal, das sind beide Sachen, die du schon angedeutet hast, aber die vielleicht ganz interessant sind für Leute, die noch nie in Thailand waren und so die Klischees kennen. Und das erste ist Streetfood. Wie bist du grundsätzlich damit umgegangen? Hast du dir einfach überall Essen gekauft, wenn es welches gab? Hast du mal schlechte Erfahrungen gemacht? War es lecker?
Ja, genau. Ich bin mit Streetfood in Kontakt gekommen, eigentlich glaube ich an meinem ersten oder zweiten Tag, weil ich einen getroffen habe, der hat sich einfach keine Gedanken gemacht. Der ist durch die Straßen gelaufen, hat gesagt, oh, da gibt es Säfte, habe ich gerade Bock drauf, kaufe ich mir so. Es klingt jetzt sehr normal, aber das war für mich einfach nicht so normal. Das war für mich alles sehr neu.
Ja.
Und durch ihn habe ich dann einfach das ein bisschen aufgenommen und am Ende der Reise kann ich sagen, eigentlich da, wo es am ranzigsten aussieht, wo irgendwie eine Holzüberdachung irgendwie hingebaut ist, wahrscheinlich noch Planen hängen, Plastiktische und Stühle, Plastikteller und irgendeine sehr einheimisch aussehende Person kocht, dort schmeckt es wirklich am besten.
Ja.
Und also das ist doch, also das ist krass, weil wirklich meine einzigen negativen Erfahrungen, die ich mit Essen gemacht habe, die waren wirklich in so, sag ich mal, Restaurants, wie man sie in Deutschland kennt, also was für uns einfach ein Restaurant ist. Oder auch einfach so Ketten sozusagen, die es zum Beispiel im Einkaufszentrum gab. Da habe ich einmal, glaube ich, Partei gegessen. Das ist so das ist das Landesgericht dort. Sehr, sehr lecker. Und das erste Mal habe ich das probiert eben in diesem MBK Center. Wo ich jetzt gerade merke, ich war da gar nicht beim zweiten Mal Bangkok, sondern beim ersten Mal. genau. Also als ich angekommen bin. Nee, das waren die einzigen Enttäuschungen, wo mich das Essen enttäuscht hat. Und bei allen Streetfood-Ständen war das Essen wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Kann ich echt empfehlen. Also lasst euch da nicht abschrecken, wenn da irgendwie mal irgendwie Stühle, Geschirr, Besteck, was auch immer, oder die Küche irgendwie ranzig aussieht, oder hier mal noch eine Plane gespannt ist und da noch ein Brett dazwischen geklopft, damit die Hütte nicht zusammenfällt. Wirklich, also lasst euch davon nicht täuschen. Das ist das beste Essen, was ihr in Thailand bekommen könnt.
Ja, würde ich auch auf alle Fälle zurückgeben. Immer Streetfood essen, solange man sich nicht unwohl fühlt dabei. Faustregel ist immer, wo die Locals essen, ist gut. Weil, also, ja, von der ökonomischen Perspektive aus, das Angebot ist so hoch an Streetfood, dass sich nur die Stände herhalten können, die Qualität bieten langfristig. Und das sind natürlich die, wo man dann die Locals sieht. Mhm. Also das ist, so macht kann man sich es auch wirklich schönreden, glaube ich. Oder nicht schönreden, sondern es ist keine Beschönigung, sondern es ist ein Fakt. Wenn man da einen Streetfood-Laden hat, der etabliert ist, dann ist der auf alle Fälle gut. Dann ist der auch sauber, weil wenn da irgendwas ist und es da mal Probleme gibt und die Locals kriegen das mit, gehen die da nicht mehr hin und dann sind die geliefert. Also da hängen schon auch viel Eigeninteresse dran von den Betreibern, dass es wirklich gutes Essen ist, was die verkaufen und kein Müll.
Ja.
Da kann man sich ruhig trauen.
Habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht. Genau.
Und das andere, worauf ich noch zu sprechen kommen wollte, waren das Thema Nachtleben im Sinne von den Sachen, die man so kennt. Ne? Fabio redet immer gerne über Ping-Pong-Shows im Soundcheck.
Ja, ja.
Bist du mit sowas direkt in Kontakt gekommen? Hast du sowas mal gemacht?
Nee, gar nicht. Also das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe das war ein bisschen. Also wenn ihr Erfahrungen machen wollt, macht die. Ruhig nicht unangenehm sein. Das ist einfach eine andere Kultur und das darf einen auch interessieren. Das ist völlig in Ordnung. Ich habe in dem Zusammenhang einfach von einer Freundin gehört, die jemand kannte, der dort war und gesagt hat, ja, lohnt nicht, braucht man nicht sehen. Und dann dachte ich, okay, komm, da ich eh so ein bisschen strikten Zeitplan habe, mache ich nicht. Aber das würde ich nicht empfehlen. Also macht, worauf ihr Bock habt. Genau, klar, geht nach Empfehlungen, da darf man auf jeden Fall drauf hören. Aber probiert da so ein bisschen Fingerspitzengefühl für zu entwickeln, was man da machen kann und was nicht. Also jetzt für erfahrener Backpacker wird sagen, so, was will der mir jetzt erzählen, mal einmal backpacken. Aber für die in der ähnlichen Situation sind, wie ich es damals war und noch nie weg waren.
Ja, okay, cool. Aber dann haben wir das auch zumindest erwähnt. Und vielleicht gibt es irgendwann nochmal eine andere Folge über ein bisschen mehr, das ist ja eben schon angesprochen, wenn man diesen Party-Lifestyle mehr da leben will, wie man sich dann verhält. Aber ich glaube, da die Linie von deinem Urlaub ja nicht in die Richtung ging, macht es auch nicht so viel Sinn, das jetzt abzugrasen, das Nachtleben. Ich bin da jetzt auch nicht so erfahren. Ich finde immer, beim Backpacken ist auch wichtig, dass man, also man macht sich den Urlaub ein bisschen kaputt, wenn man zu viel verkatert ist. Und man sieht ja auch dann nichts Authentisches, wenn man in den...
Ja, ist immer die Frage, mit welchem Ziel man da hingeht.
Genau.
Wenn man, ich habe viele Leute getroffen, die waren jede Nacht feiern.
Genau, es gibt halt wirklich diese zwei Seiten.
Ja. Also mit Community. Denen habe ich mir teilweise auch Hostelzimmer geteilt. Also die kamen dann wirklich jede Nacht um 4, 5 heim und oft auch nicht alleine. soll auch vorkommen. Aber ja, nee, das war nicht mein Ziel.
Aber ist schon präsent, oder? In Thailand.
Party?
Ja,
auf jeden Fall. Gerade im Süden.
Ja.
Also vor allem im Süden, aber überall. Also auch Bangkok, in Chiang Mai, in Pai sogar, in dieser ruhigen Stadt. Aber dort gibt es auch Bars und Party. Findet man auf jeden Fall.
Ist ja nicht so selbstverständlich tatsächlich. In Indonesien ist es an so ausgewählten Hotspots, weil man halt, sobald ein Land muslimisch ist, ist es immer ein bisschen was anderes, weil es normalerweise keinen Alkohol gibt.
Mhm.
Deswegen ist das vielleicht ganz interessant zu wissen über ein Land. Sollte man sich auch informieren, nicht, dass man in Partyurlaub will und dann am Ende irgendwo landet, wo man gar nicht feiern kann.
Ja,
Thailand wäre dann also eine Option.
Ja, genau. Das geht auf jeden Fall gut.
Hast du noch einen abschließenden Geheimtipp nach unseren zwei Folgen Thailand?
Geheimtipp ist, oder was heißt Geheimtipp? Ich könnte jetzt gar nicht wirklich was herausheben. Was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, war einfach diese Rollertour. Einfach 3 Stunden auf dem Roller durch diese Berge von Thailand zu fahren. Da einen Pulli mitnehmen. Es hat zwar 35 Grad und hohe Luftfeuchtigkeit in Thailand, aber bei 70, 80 km/h auf dem Roller wird es schon frisch.
Ja, genau, und man spürt den Sonnenbrand auch nicht mehr, wenn er kommt.
Genau, ja, stimmt. Ja, wobei da ist auch viel sehr, sehr schattig.
Ja, okay.
Genau, aber auch, ja, auch ein guter Tipp, ja. Nicht ausschließlich schattig. Genau, diese Rollertour könnte ich als Geheimtipp empfehlen. Die ist sehr cool. Da frühzeitig sich um Roller kümmern, vielleicht einen Tag früher sogar schon. Weil wenn die Roller dann weg sind und dann die Reiseplanung oder das Zeitmanagement drunter leidet, wäre schade. Ja, das wäre so mein Geheimtipp.
Ja, cool. Das ist ein sehr guter Geheimtipp zum Abschluss, finde ich. Ist auch was, worüber wir jetzt nicht so viel geredet haben, aber das ist immer ein großes Thema, Rollerfahren. In Thailand, in Indonesien und so weiter. Und es ist was ich mich recht spät erst getraut habe, aber was riesigen Spaß macht. Also da sollte man auf alle Fälle einfach so viel Roller wie möglich fahren, wenn es geht, für den Transfer.
Führerschein umschreiben in internationalen. Ich habe es nicht gemacht, ich habe auch keine Probleme bekommen. In der Regel zahlst du dann auch ein kleines Bußgeld, wenn du dann das nächste Mal rausgezogen wirst innerhalb von einer Woche, kannst du sagen, hey, ich habe hier, kriegst eine Quittung. Also kriegst du einen kleinen Schein ausgestellt. Ja, und dann kannst du sagen, so, hey, hier, ich hab schon gezahlt, ich habe schon Strafe gezahlt. Und dann sagen die, ah, ja, okay, dann fahr gerade weiter.
Ah, das ist mir, also da habe ich komplett unterschiedliche Erfahrungen gemacht.
Also das ist in Thailand.
Nicht in Thailand, sondern Philippinen und Indonesien musste ich immer die Polizei bestechen, wenn ich angehalten wurde, obwohl ich einen internationalen Führerschein hatte. Ja, weil die einfach, die denken sich immer irgendwas aus, was man nicht darf. Hey, dein Helm war nicht zu, der Roller hat kein Licht. Ah. Und dann gibt man denen immer so 1-2 Euro und dann,
ja, gut. Ja, wenn's nicht
dann
mehr
darf man
ist.
Auf einmal doch, muss man den Helm auch nicht zumachen.
Wenn es nur das ist, dann.
Aber es gibt wahrscheinlich auch, es gibt natürlich beide Sorten. Okay, dann haben wir es an der Stelle geschafft. Danke für die ausführliche Tour durch Thailand.
Sehr gerne.
Hoffen, dass wir ein paar Fragen geklärt haben, die sich vielleicht für einige Leute ergeben haben oder einfach Leuten Lust gemacht haben auf Thailand. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
Ciao.